Erfolgspodcast und damit moin moin, herzlich willkommen, hallo bei einer neuen Folge 1912, wo neben mir der Lukas sitzt, moin
Ja,
moin,
moin moin.
Und wo mir und ihm gegenüber der Lutz sitzt, moin moin.
Ja, moin.
Wir hoffen jetzt schon, sehr, dass ihr es gehört habt. Wie gesagt, der sitzt gegenüber, das ist ja bei uns immer so ein bisschen kritisch, aber wir haben an den Einstellungen gefeilt und hoffen, dass es diesmal geklappt hat. Wenn nicht, dann habt ihr halt hier teilweise manchmal Leerlauf dazwischen, überspringt das einfach. Dann ist das einfach so. Ja, wir sind heute hier zusammengekommen, um über die ersten beiden Spieltage dieser Saison zu sprechen und über den kommenden Aufstieg zu predigen. Genau.
Oh, ja.
Ob nur positiv oder auch negativ, da werden wir noch ein bisschen drauf eingehen. Ich kann schon kurz einen Spoiler geben, der vielleicht bei uns noch ein bisschen Kritik bekommen könnte. Den habe ich gestern beim Einkaufen getroffen.
Okay.
Schauen wir mal. Aber wir fangen an mit Emden. Ein Spiel, das ich leider nicht sehen konnte, weil gesellschaftliche Verpflichtungen mich dazu gezwungen haben, weder wirklich vor dem Internet zu hängen, noch erst recht in Emden zu sein. Ganz fürchterlich. Trotzdem alles gut zum 10-jährigen Hochzeitstag an Silvana und Mirko an der Stelle nochmal. Es war auch eine schöne Feier. Aber es soll ja auch in Emden ganz schön gewesen sein.
Ja.
Lutz war nicht da, aber Lukas.
Ja, genau. In Emden wurde auch gefeiert, 30-jähriges in dem Fall. Gibt's was? Wie heißt das bei Hochzeit? Oder feiert man das gar nicht?
30-jähriges, Silber plus 5, keine Ahnung. Okay.
Gut. Dachte dann, man
das ist 100%, es gibt für jedes Jahr.
Ja, deswegen habe ich gedacht, nee.
Du redest weiter, ich gucke nach.
Gut. Es gab 30-jährige Fanfreundschaft zwischen dem SV Meppen und Kickers im.
Was?
Lutz guckt.
Ja.
Okay, sehr gut, ja. Und das wurde unter anderem gefeiert. Es wurde auch der Regionalliga-Auftakt gefeiert. Es wurde viel gefeiert. Der Kicker hat sich erbarmt, ja. Das zu streamen, und ich weiß nicht, ob die Qualität, die Stream-Qualität in Emden immer so gut ist, wie es da war. Also es war schon wirklich sehr hochprofessionell gemacht. Das ist mal vom SV Meppen und von vielen anderen Vereinen in der Regionalliga dort nicht gewohnt. Aber da wurde nicht mit KI gearbeitet, sondern mit Menschen tatsächlich. Und so ist dann auch das im Streaming ganz gut rübergekommen, wie man so hörte.
Wunderbar.
Jetzt
wissen wir, wie die Hochzeit heißt. Und zwar
Perlenhochzeit.
Perlenhochzeit. Wunderbar.
Ja. Perlenhochzeit in Emden wäre auch ein schöner Name. Verfolgname. Aber gut, wir haben ja auch noch Lübeck dabei. Die Lübecker greifen uns da immer rein.
Es gibt sogar eine 33 ein Drittel.
Natürlich.
Ja, wie heißt die nackte Kanone-Hochzeit?
Knoblauch.
Knoblauch.
Nach Perlen.
Also man muss aber sagen, da werden auf jeden Fall die richtigen Punkte gesetzt. Knoblauch ist auf jeden Fall mehr wert als Perlen.
Oh ja. Perlen vor die Säue, sagt man ja auch. Mhm. Ne? Und mit Knoblauch kenne ich kein
Knoblauch
negatives
Essen.
Sprichwort.
Ja.
Die höchste ist übrigens 100.
Ui.
Ob das schon mal jemand erreicht hat?
Schreibt es gerne in die Kommentare, wenn eure Eltern so alt geworden sind.
Ja. Ja, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr schon 100. Hochzeit
habt. Oder so, ja. Gut, ich hab's.
Dann könnt ihr auf
jeden Fall
jederzeit
Himmelshochzeit.
Dann könnt ihr Himmelshochzeit. Schwierig. Da könnt ihr auf jeden Fall, also wenn ihr 100. Hochzeitstag schon hattet, meldet euch, dann könnt ihr auf jeden Fall jederzeit gratis das hier hören, und wir blenden für euch den PayPal-Link immer aus auch.
Nein, das versprichst du jetzt zu viel, was ich technisch nicht halten kann.
Ja, noch keinen 100. Hochzeitstag gehabt.
Ja, richtig.
Von unseren Hörern.
Ja, wahrscheinlich nicht. Kommen wir zurück zum Fußball, würde ich sagen.
Entschuldigung, ganz kurz Frage noch, was ist denn mit Viel-Ehe? Wenn ich 5-mal verheiratet bin und das 20 Jahre durchziehe, dann...
Ich glaube nicht, dass das auch gerechnet wird.
Na gut. Zurück zum Spiel.
Das musst du vielleicht Joschka Fischer oder Gerd Schröder mal fragen. Die wissen das, glaube ich.
Ja, nee, ist klar.
Herr Christian Wolf arbeitet, glaube ich, auch da.
Luther Matthäus.
Ja.
Wenn wir wieder zum Fußball
heiratet?
Ah, okay. Heirat ist doch andauernd verheiratet.
Ja, weiß ich nicht genau. Wie das
ich glaube, am sichersten können wir Hugo und Balder eben anrufen.
Finde ich in Ordnung, ja. Gut, kommen wir. Da hat der verzweifelte Versuch zum Fußball überzuleiten. Misslungen, weil Hugo und Balder zu den Geld musste.
Ja, weil Lothar Matthäus so eine total tolle Überleitung für Fußball ist.
Na gut. Fußball, Regionalliga Nord, im Stadion war es auch immer am schönsten, sage ich jetzt mal. Da kann doch der Stream noch so gut sein. Im Stadion, das ist doch immer am schönsten. Vor allen Dingen, wenn man in so einem schönen Stadion ist. Also ich sag mal, das Ostfriesland-Stadion, ich wollte jetzt Ostsee-Stadion sagen, Ostfriesland-Stadion ist, sag ich mal, gehobenes Regionalliga-Nordniveau. Der Gästeblock auch sehr, sehr gut gefüllt, deutlich mehr da, als ich gedacht hätte. 1200, 1300 vielleicht mit allen Meppnern auf den anderen Rängen verteilt, vielleicht sogar 1500.
Nicht schlecht.
Da aber im Block so um die 1200. schon sehr, sehr stark, ist auch ein sehr langgezogener Gästeblock. Das ist ein bisschen schwierig, da dann Großstimmung zu bündeln, sage ich jetzt mal. Also die Ultras haben ja viel gegeben, die waren aber eher auf der rechten Seite, wir standen auf der linken Seite. Da kam nicht ganz so hundertprozentig viel, ich sag mal, rüber, dass dann alle zusammen mitmachen. Aber jetzt trotzdem war die Stimmung insgesamt, glaube ich, doch schon gut genug. Und das Spiel hat eigentlich auch ganz gut dazu beigetragen, weil es gab eigentlich nicht so große Überraschungen, was so Aufstellung angeht. Es gab 3 Neuzugänge in der Startelf. Das waren Ersin Sehir, Julian Ulbricht und Torben Detas. Und man hat schon gemerkt, also es ist ein sehr hochklassiges Regionalligaspiel gewesen von Anfang an, vor allen Dingen am Anfang von uns. Wir ja der zusammen mit M der größte Favorit auf den Aufstieg. Und ich sag, es war ein Spitzenspiel, aber kein Spitzenspiel, wo jetzt am laufenden Band hätten Tore fallen können müssen sollen. Also da haben sich dann beide Mannschaften auch so ein bisschen auf hohem Niveau neutralisiert und amortisiert. Vor allem in der Defensive fand ich uns richtig stark und Emden auch. Also wir hatten halt ein bisschen Pech auch in den ersten 10, 15 Minuten, die stärkste Phase spielerisch wahrscheinlich im ganzen Spiel war. Und ja, da hätte man schon 1-2 Tore machen können. Torben hatte da seine beste Phase im Spiel, Torben Detas, bei dem wir gleich auch noch ein bisschen zu sprechen kommen müssen.
Schöne Grüße nochmal
von gestern zum Einkauf. Schöne Grüße an den Einkauf, ja. Nee, ich will auch gar nicht groß ihn hart kritisieren, aber muss trotzdem auch erwähnt werden. Aber da hat er noch gute Phase gehabt, ist so ein bisschen unglücklich. Das haben wir in der Vorbereitung ja auch schon so ein bisschen gesehen und gesagt, dass das spielerisch, dass er da wirklich hoch veranlagt ist und auch sehr gute Pässe spielen kann, eigentlich ein gutes Auge hat, guter offensiver Allrounder ist, der das Spiel wirklich auch entscheiden kann. Was noch fehlt? Torchancen reinzumachen. So. Das war noch ein bisschen Problem gegen Emden und auch gegen Lübeck.
Ja.
Schon ein bisschen vorzugreifen. Ja, ich weiß nicht, über Emden kam die erste Halbzeit. Danach wurde unser Spiel ein bisschen schlechter. Man hat sich so ein bisschen mehr auf die Spielweise von Emden eingelassen. Emden war eher so, man hat denen schon den Respekt angemerkt. Man hat denen angemerkt, obwohl die laut Kicker ja der Top-Favorit sind. Sind sie nicht, sind wir. Und so haben die auch gespielt. Zu Hause immer ein bisschen ungewöhnlich, sag ich jetzt mal, aber gut, wenn du gegen erstmal Werbe spielst, dann bist du spielerisch unterlegen, das ist einfach Fakt. Und da haben sie es halt mehr mit langen Bällen versucht und auch mehr so über Standards und Einwürfe, das zwar allerdings erst in der zweiten Halbzeit, aber auch in der guten Phase von Emden in der ersten Halbzeit, so ab Minute 25, 30, witzigerweise erst als die ihren, glaube ich, Verteidiger ausgewechselt haben, verletzungsbedingt, hat das bei uns dazu geführt, dass er bei uns ein Bruch drin war, fand ich. Und danach war Emden besser. Es ging auch so in die Pause rein. Ich glaube, wir hatten noch gute Chancen kurz vor Pausepfiff. Aber weiß ich nicht mehr hundertprozentig. Aber insgesamt so ein 0-0, was, wenn man halt die ersten 10 Minuten ausklammert, schon gerecht war.
Ja, ich fand die ersten, also ich weiß nicht, ob man das so ausklammern kann. Wir sind mit gut Druck aus der Kabine gekommen, also ins Spiel gestartet. Und ja, Emden hat sich dann irgendwann drauf eingestellt. Ich weiß nicht, ob sie sich dann ein bisschen mit der Auswechslung ein bisschen tiefer gestellt haben oder ob das der Plan war, dass erst einen offenen Schlagabtausch wollten, den sie dann offensichtlich nicht halten konnten und dann gesagt haben, komm, spielerisch haben wir keine Schnitte, wir müssen was tun und was wir tun können, ist defensiver stehen und Spiel zerstören.
Ja.
Und das war auf jeden Fall dann, das, was Emden gut gemacht hat im Verlauf der ersten Hälfte. Und damit war offensiv dann noch in beiden Richtungen quasi das Spiel zerstört. Mhm. Oder was heißt zerstört? Sich neutralisiert. Und dann waren die großen Chancen auf jeden Fall erstmal dahin.
Genau. Aber ja, ich fand auch beide Abwehrreihen richtig gut. Also ich fand bei uns Jonas Fädel auch ein bisschen Kritik ja abbekommen, so vor der Saison, so als auch gerade als nur Kapitän wieder gewählt wurde, gesagt hat, wenn so viele Innenverteidiger, ob er sich da durchsetzen kann, wird sich erstmal zeigen. Meiner Meinung nach ganz klar Man of the Match, so ein bisschen MVP im Verborgenen, da jetzt mal. Aber wie er da, ich sag mal, die langen Bälle vielleicht nicht unbedingt durch Schnelligkeit, sondern eher so die Stellungsspiele abgefangen hat, gutes Zweikampfverhalten, Luftzweikampf, das war alles richtig stark, da hat er mir noch besser gefallen als Spreckelmeier eigentlich, wobei ich ja eigentlich Spreckel eher stärker sehe, so insgesamt. Aber wie das alles gehandelt wurde, defensiv, war schon stark von uns und von M genauso. Deswegen schon sehr überdurchschnittlich, wenn auch highlightarm. Aber ja.
Ja, da. Ich meine, defensiv haben wir überhaupt keinen... überhaupt keine Chance zugelassen, Außenspieler raus. Ja. Alles, was dann kam, gerade im Laufe der zweiten Hälfte, waren halt wirklich nur Einwürfe oder halt Freistöße, aber wirklich nur Standards.
Und ja.
Da kann man schon sagen, Chapeau, das war eine absolut einwandfreie
Leistung. Ja, vor allen Dingen, man hat quasi daran gearbeitet, was ja auch am was in der letzten Saison halt auch nicht so gut funktioniert hatte. Halt lange Bälle verteidigen, Ecken verteidigen, Konter waren jetzt nicht ganz so viel von Emden, aber den einen oder anderen gab es dann auch, hat man auch gut verteidigt und von daher war das schon ein klarer Schritt nach vorne, auch wenn halt so es noch nicht ganz vorne geklappt hat. Chanceverwertung ist immer noch ein Punkt, den man immer noch kritisieren darf und kann. Ja, die zweite Halbzeit ging dann, glaube ich, etwas gemächlicher los. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kam Emden auch etwas besser aus der Kabine mit, glaube ich, auch einem Doppelwechsel. Und wir brauchten halt so ein bisschen, um ins Spiel zu finden. Es war aber meistens auch so, dass die ganz großen Chancen bis zum 1-0 ausblieben. Richtig, also es gab auch viele Unterbrechungen. Der Schiri war sehr kleinlich, hat viele gelbe Karten gezückt, hat aber dann inkonsequenterweise bei Gelb-Rot-Entscheidung dann eher nochmal ein Auge zugedrückt. Also war dann für die letzte Konsequenz, wollte er nicht unbedingt bereitstehen und hatte, glaube ich, auch noch, Stefan Emmerling hatte sich auch noch beschwert, so in der PK. Einmal hat er quasi Schwalbe gepfiffen, das sah aus dem Gästeblock heraus, obwohl es die gegenüberliegende Seite war, schon sehr, sehr strange aus, wie er da abgehoben war. Von daher würde ich wahrscheinlich eher sagen, das war richtig. Konnte man, glaube ich, im Stream, ich meine, ich habe es mir nochmal angeguckt, aber ich war jetzt nicht mehr ganz sicher, ob man da sehen konnte, dass es ja auch wirklich eine Schwalbe war, aber es war auf jeden Fall kein Foul so. Also das klar, können wir schon mal eins sagen, weil dafür war es doch ein bisschen wenig. Dann gab es noch einen Schubser im 16er.
Da ist er richtig stark abgehoben. Ja. Also das war, keine Ahnung, es war ein klarer Schubser, aber es war halt so ein minimaler Schubser, dass es auf keinen Fall ein Elfmeter war und er macht halt sehr, sehr viel daraus.
Ja.
Vielleicht auch in der Hoffnung, dass er in der ersten Halbzeit, war das in der ersten Halbzeit oder Anfang der zweiten Halbzeit, schon diese Schwalbe mit der gelben Karte gegeben hat.
Anfang zweiter Halbzeit, ja.
Vielleicht war da die Hoffnung, dass, da hat er schon mal Schwalbe gegeben, vielleicht gebe ich dann jetzt
probier es mal.
Vielleicht gebe ich dann jetzt Elfmeter oder vielleicht bekomme ich jetzt einen Elfmeter, aber da hat er auf jeden Fall, also in meinen Augen auch absolut richtig entschieden, weil, wie gesagt, ein kleiner Schubser war es, aber so wie er geflogen ist, kann nicht aus dem Schubser so viel sein. Das war ein reiner, ich versuche einen Elfmeter zu schinden und war dann auch richtig, finde ich, dass er das durchgehen lassen hat.
Genau. Wie das 1-0 gefallen ist, war insgesamt ein bisschen glücklich, aber trotzdem halt aufgrund vor allen Dingen der ersten Halbzeit schon sehr verdient. Das war nach Ecke und nach einem abgefälschten Ball und irgendwie aus 16 Metern ungefähr und Niklas Wessels eingewechselt, der das 1-0 reinmacht und ja, da kannte natürlich der Jubel keine Grenzen im Gästeblock. Der Torwart von Emden hat sich noch mega aufgeregt, was einfach null ersichtlich war. Ich hatte einfach gedacht, er hat irgendwie ein Handspiel irgendwie gesehen oder irgendwann kam vielleicht auch das mal auf, könnte vielleicht auch irgendwie abseits gewesen sein, einer vor ihm stand, aber...
Also abseits kann es auf gar keinen Fall gewesen sein, weil es stand zwar einer vor ihm, aber dazwischen stand noch einer und es stand noch ein Emder auf der Linie. Also es waren mindestens drei Leute, die das Abseits, oder zwei Leute, die das Abseits aufgehoben haben, mindestens.
Ja, es gab noch
so ein... Und dann Hand, ja, ich meine, der Ball hat eine interessante Flugkurve gehabt, aber einfach, weil er den Ball nicht richtig getroffen hat. Und wen auch immer, ich weiß nicht mehr wen, es könnte wohl sein, dass er nochmal abgefälscht war, aber er hat die Arme am Körper verschränkt, ich sag mal, auf Brusthöhe verschränkt. Und der Ball kann nicht höher als Hüfthöhe hochgesprungen sein, außer der hat ja eine physikalisch nicht mögliche Flugkurve genommen. daher ist, also es kann weder Hand noch Abseits gewesen sein, deswegen was auch immer da die Beschwerde war.
Im Laufe des Spiels wahrscheinlich Emotionen, die hochgekocht sind. Im Interview nach dem Spiel hat er noch gesagt, ja, einer von uns wurde auch gefoult. War aber alles unübersichtlich und blau und blub. Deswegen, da war er etwas reflektierter und auch nicht mehr ganz so aufgeregt.
Und aber es war also...
Es war ein klares Tor.
Regulärer kann man ein Tor einfach nicht schießen. Klar, ja. Da war der Frust dann halt drin, weil man halt ja in dem Bereich des Spiels Meppen auch weiterhin gut vom Tor dann halt weggehalten hat eigentlich. Und dann war wahrscheinlich der Frust da, dass man dann jetzt halt zurückliegt zu Hause.
Ja.
Aber wie gesagt, es war einfach ein glasklares Tor.
Ja.
Ich würde sagen, auch eigentlich auch nicht unverdient durch die ersten 15 Minuten immer noch. Da ja. Hat man immer noch im Gesamten ein Übergewicht gehabt und ja, es hat dem Spiel eigentlich auch gut getan, weil dadurch ist halt auch nochmal das ja. Einfach ein bisschen mehr Platz geworden. Emden hat sich dann, wie gesagt, durch die Standards danach noch einige Chancen erspielt. Oder Chancen ist eigentlich falsch, aber dadurch, durch die Standards gefährliche Situationen erarbeitet. Die dann halt in keinen Chancen resultiert sind, weil wir einfach gut geklärt haben.
Ja.
Und wir hatten dadurch dann halt auch noch Luft, nicht Luft, aber Platz, um zu kontern, Konter, ja. Wo man eigentlich auch noch zwei große Chancen hatte, die man eigentlich auch nutzen hätte können, um das Spiel zu entscheiden. Was
hat sich auch gezeigt, dass man auch mit einem Simon Engelmann in der letzten Kette auch noch so ein Spiel fahren kann. Weil er kam ja rein, dann ist Ulbricht etwas weiter nach hinten gegangen, Julian Ulbricht, und er war dann so der letzte Mann, hat auch die Ecke gut eingeleitet, wenn ich das noch in Erinnerung habe, da so ein bisschen abgeschirmt und hatte auch eine Aktion, wo er so alleine wo er den Ball abfängt, aufs Tor zugeht, den sieht, aber der Winkel ist sehr spitz und dann den Ball zurücklegt, ist jetzt kein Tor draus geworden, aber nicht überhastet aufs Tor geschossen, sondern so ein bisschen auch seine Erfahrung mit reingebracht, das ist ja das wirklich das Positivste, was man so hoffen kann von so ein etwas gestandener Spieler, um es mal nett auszudrücken, wir haben viel kritisiert so ein bisschen alles, aber ja, da sieht man halt auch, es hat die positiven Sachen überwiegen aktuell, wie er spielt, und ja, so wurde dann halt das 1-0 gut eingeleitet und auch die ein oder andere Chance danach noch.
Ja, genau, was du jetzt schon gesagt hast, das ist ja
eine
Konzeptionierung, die du ja quasi im Lübeck-Spiel dann auch wiedergefunden hast,
ja.
Ne, Richtung Ende des Spiels, aber das nur schon mal als kleiner Vorgriff auf das.
Ja.
Er scheint auch gut in die Mannschaft zu passen, so in dem Sinne, er ist keine Diva irgendwie, die raushängen lässt, dass er schon, weiß nicht wie oft Torschützenkönig war und schon 20 Jahre Rest, gespielt kann jeder. Hat.
Grüße gehen raus an Marek Jansen, oder?
Nee. Aber
es wird auf jeden Fall deutlich, dass er sich gut einfügt in die Mannschaft, auf jeden Fall seine Rolle kennt und auch annimmt. Und dann passt es ja auch ganz gut, wenn man kein Stinkstiefel ist, sondern wirklich weiß, was man für eine Rolle hat.
Das ist grundsätzlich schon mal wichtig beim Mappen, dass du kein Stinkstiefel bist.
Ja, und
liebe Grüße, liebe Grüße nach Essen.
Wenn man die Rolle kennt, dann...
Ja.
Ja, so, wahrscheinlich. Hast du Essen gesagt oder Ernst? Ich habe das nicht richtig verstanden.
Nee, Essen tatsächlich diesmal. Aber da nicht in den Sturm, sondern in die Abwehr geguckt. Aber ich will keinen Namen nennen, das hat dieser Mensch nicht verdient. Obwohl er einen sehr schönen Vornamen hat, natürlich. Nee, was ich noch sagen wollte, Emden und Lübeck aneinandergestellt, fand ich auch sehr interessant, noch die Unterschiede nachher auch nochmal aufzuarbeiten im Lübeck-Spiel gerade. Auch die Rolle von Ersin See hier. Der mir auch in Emden schon sehr, sehr gut gefallen hat. Aber auch, welche Schlüsse man sozusagen aus den Stärken der einzelnen Spieler zieht. Ne? Weil Simon Engelmann, wie gesagt, dass man den nicht von Anfang an spielen lässt, das ist auch schon gut kommuniziert worden und so, was ja auch logisch ist. Und da ist die Rolle, wie ihr sagtet, die er kennt und wo er sich mit angefunden hat. Hat er letzte Saison ja auch schon bei Drödinghausen so gemacht. Hat er aber auch seine vielen Tore gemacht. Jetzt bei uns noch keins in der Liga, aber könnte auf jeden Fall noch ein sehr wichtiges Puzzlestück sein für die späteren Spiele in der Saison. Gerade auch für enge Spiele. Da ist für enge Spiele ein Engelmann zu haben, das ist, glaube ich, schon in Ordnung. Ja, aber um auch nochmal auf die Schlussphase anzukommen und was anders gelaufen ist diese Saison schon als letzte Saison. Ne? 95. Minute, Emden drückt und schießt dann aufs Tor. Wir werfen uns in jeden Ball rein, klären dann in der Nachspielzeit so einen Ball. Das wäre letzte Saison wahrscheinlich noch zum 1-1 gewesen. Und man hätte dann trotz eigentlich verdientem Auswärtssieg nur einen Punkt mitgenommen. Im Endeffekt hätte man dann wahrscheinlich gesagt, ist auch irgendwo verdient, aber du fährst dann ein bisschen bedröppelter nach Hause. Und ja, das kennen wir ja aus der letzten Saison aus Lübeck gegen Norderstedt, gegen was weiß ich, Lohne zum Beispiel. Da alle so Punkte gewesen, wo so ein Tor vielleicht nochmal reingegangen wäre. Und so haben wir so ein enges Spiel jetzt gezogen. Auch so eine Sache, das hat in der letzten Saison bis zum glaube ich, 32 Spieltag gedauert, bis sie mal ein Spiel mit einem Punkt Unterschied, ein Torunterschied gewonnen haben, genau. Und jetzt gleich der erste, also es entwickelt sich einfach was in Meppen.
Ja, die Mannschaft ist reifer geworden.
Ja, ist alles das, was so kritisiert wurde von uns so, wurde umgesetzt so, also nicht nur von uns, aber was wir da so gesagt oder was
von uns.
Ja,
weil wir das wieder aufgegriffen.
Ja, aber auch was der Verein so ein bisschen rausgegeben hat, so ja, letzte Saison war es so und so, wollen das jetzt so und so machen und das funktioniert einfach, muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Bis Spieltag 2 auf alle Fälle, ja, müssen wir ein bisschen
grounded
bleiben noch.
Ja, ich sag ja nur, das ist halt so, was auffällig ist. Tore nach Ecken in der letzten Minute trotzdem noch verteidigen und klar, vielleicht wird auch so ein Spiel noch verloren gehen, aber ich glaube, dann wird man in Meppen nicht verrückt werden, das ist vielleicht noch ein bisschen anders.
Das finde ich nach Spieltag 2 zu früh gesagt. Also ich glaube, wir müssen erst noch ein bisschen Vorleistung gehen, dann irgendwann bist du natürlich an dem Punkt, wo du
halt... wir sind uns alle sicher, dass wir aussteigen. Was soll jetzt
die Euphoriebremse? Ja, okay. Wenn das bei dir so ist, dann freut mich das sehr. Ich habe trotzdem noch ein bisschen Sorgen.
Ja, stimmt. Es gibt ja noch Drottasen und tatsächlich auch Phoenix Lübeck. Wahrscheinlich wird auch Oldenburg vielleicht nochmal. Kickers hat jetzt zwar nach 2 Spielen 0 Punkte. Aber
man muss schon mal sagen, wir haben jetzt... also wir haben... bockschweres Eröffnungsprogramm. Und da haben wir jetzt mit Emden und danach mit Lübeck, wo wir jetzt ja gleich zukommen, haben wir die ersten kleinen Schritte schon mal gemacht. Und
die ersten 12 Punkte sind im Sack, ne?
6. Achso, ja, sozusagen, ja. Ja gut, Lübeck ist kein Aufstiegskandidat, also aber ja, das 6-Punkte-Spiel war es auf jeden Fall gegen Emden. Jetzt haben wir noch schwere Spiele gegen Oldenburg, Hannover 96, 2, dann halt noch gegen 2 Aufsteiger. Das wird alles ungemütlich, sage ich jetzt mal. Ist kein Spiel, wo du dich irgendwie zurücklegen kannst.
Ja, aber umso wichtiger ist, dass wir die 6 Punkte jetzt erstmal schon mal haben.
Genau.
Wenn man jetzt wie Emden dastehen würde, wo man sagt, ja okay, ein
Spiel. Ja, dann wäre hier schon alles am Brennen, ja.
Wenn du mit 0 Punkten nach 2 Spielen dastehst, was ja, ich sag mal, jetzt nicht unmöglich gewesen wäre.
Ja,
ich meine, in Emden kann, wenn da so ein, wie du schon sagst, letztes Jahr wäre da vielleicht so ein Einwurf mal durchgerutscht, dann liegst du unglücklich 1-0 zurück. Und dann, wie jetzt auch, wie gegen Lübeck, da kriegst du in der ersten Halbzeit das Gegentor und wenn du dich davon nicht erholst oder die Dinge halt weiterhin nicht machst, dann stehst du halt...
Dann stehst du halt vielleicht erholen.
Da mit 0 Punkten und dann hast du halt wirklich Probleme und so hast du jetzt die ersten 6 Punkte schon mal im Sack.
Ja, und trotzdem
bleiben kannst einfach ein bisschen beruhigter oder mit mehr Selbstvertrauen, mit mehr Ruhe einfach in die nächsten Spiele gehen. Und
das Zweite unterschreibe ich auf jeden Fall. Mit mehr Selbstvertrauen auf alle Fälle. Bisschen beruhigter finde ich so ein bisschen. Weil also da bleibe ich bei dem, was wir in der Saisonvorbereitung gesagt haben. So die ersten 6 Spieltage, die sind halt echt einfach schon kriegsentscheidend. Da ist halt schon ein gutes Stück von der Messe gelesen, wie es dann also...
Weil man
also
auch wie gegen die so Saison viele
aussehen kann, genau,
weil halt, und so,
Ja, du hast jetzt im Spiel nicht so den, ich sag mal, dieses Gefühl, oh scheiße, ich muss jetzt gewinnen, weil ich habe die ersten 2 Spiele verloren.
Die Beruhigung ist jetzt da, genau.
Das ist halt Doppelmut. Wir haben 90 Minuten Zeit, um das Ding zu machen. Wir müssen das jetzt nicht übers Knie brechen. Und wie man in Emden ja auch gesehen hat, dann dauert es vielleicht bis zur, ich weiß gar nicht, 72. Minute oder in dem Bereich irgendwas. Ja, dann dauert es halt so lange. Und wenn das dann jetzt vielleicht auch mal gegen einen nicht so starken Gegner vielleicht lange dauert, dann kann man sich die Ruhe halt nehmen und sagen, ja komm, dann dauert es halt bis zur 80. oder wie auch immer, bevor man dann halt wirklich komplett aufmacht. Und dieses Gefühl ist, glaube ich, schon mal viel wert.
Ja, diese Ruhe, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist auf jeden Fall, das ist auch gegeben.
Und besonders, weil es halt auch Emden als großer Mitkonkurrent halt war, dem man die Punkte jetzt schon mal geklaut hat.
Auch da ist Lübeck ein zusätzliches Steinchen, um mal geschickt überzuleiten und dir noch ein bisschen mehr Recht zu geben. Denn auch da hat man ja schon einen großen Punkt gesetzt, finde ich, indem man sich halt tatsächlich erholt hat davon, dass man 1-0 zurückgelegen hat und einen sehr souveränen Sieg dann noch nach Hause gefahren hat.
Ein Spiel, von dem man von Anfang bis Ende marschiert ist quasi.
Ja, ich würde noch mal sagen, dass die Produktion, ich habe es ja nur im Stream, im Relive geguckt, dass Emden wirklich eine Top-Produktion auf die Beine gestellt hat mit menschlicher Kameraführung, mit Replays, guten Kommentator, YouTube sogar. Gut, das wird nicht von Emden ausgekommen sein, dass sie das durften. Nee. Aber man hat einfach auch gemerkt, dass der YouTube-Player einfach besser ist als der NordRV. Gut, da werden wir jetzt in den nächsten Spielen mitarbeiten wieder müssen. Aber der NordRV Der YouTube-Player ist sowohl was Bildqualität angeht besser, also der Codec dahinter wird besser sein, als auch der Stream läuft einfach stabiler. Stabil, ja. Also das war in dem Sinne eine Freude, es zumindest zu gucken, wenn man schon nicht da sein konnte.
Von daher, da hat
Emden und vielleicht auch der NordRV, ich weiß nicht, wer da dahinter steckte, dass die irgendwie. Der wurde ja überall übertragen einfach.
Ja, ja.
Bei Kicker, dann wie gesagt, bei YouTube, bei Kick TV, keine Ahnung, ist irgendwie ein Amateur-Fußball-Anbieter, keine Ahnung.
Okay. Kommt vielleicht immer darauf an, wer hat auch irgendwie Partnerschaften mit.
Ja, ich glaube, NordRV wollte halt wirklich, das haben sie auch gesagt, da wollen das bei so vielen, also wollen das irgendwie Rekorderöffnung irgendwie machen und haben dann wahrscheinlich einfach jedem, der gesagt hätte, hier, wollt ihr mal ein Regionalligaspiel übertragen? Hier.
Ja.
Hier habt ihr das Bild, Kommentator, ihr braucht einfach nichts machen, einfach nur bei euch quasi einen Link einbinden und dann könnt ihr es zeigen.
Das erklärt natürlich auch, warum das Eröffnungsspiel SV Meppen gegen Kickers Emden ist, weil dann hast du freundliche Bilder, sage ich jetzt mal, weil Meppen gegen Oldenburg ist ja das andere Spiel, was halt noch, ich sag mal, überregional zieht. Wenn du das zeigst, vielleicht hast du da mehr Pyro drin oder so.
Auf jeden Fall.
Und das will der NordRV vielleicht nicht. Und deswegen hat man sich gedacht, ja, Kickers Emden, Meppen, Fanfreundschaft, super Kulisse, gutes Stadion, voller Gästeblock. Ja. Das sind Sachen, die gibt es in der Regionalliga so einfach nicht, außer halt, ja,
Meppen gegen Oldenburg. War auf jeden Fall eine super Produktion, das wollte ich nochmal erwähnt haben, bevor wir jetzt zu Lübeck
Auch ein voller
die Überleitung ist kaputt, also wir können jetzt.
Ja. Aber auch ein voller Gästeblock bei uns im Stadion, auch sehr selten der Fall halt.
War ja schon späterer Stunde, ne?
Ja, genau.
War erst relativ leer. Also
ja, während
gleich das gehört gegen Havel zu spielen und war das noch.
Ja, während Meppen gut marschiert ist, halt von Anfang an, auch vor dem Spiel, deswegen auch die Überleitung. Ne?
Mhm. Meppen ist gut marschiert zum Spiel.
Zum Spiel, genau.
Und dann im Spiel auch.
Ja, im Spiel auch, genau. Und das hat in Lübeck ein bisschen andere Schwierigkeiten gebraucht, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, nee, aber schöner, schön organisierter Fanmarsch mit schönem Motto-Shirt, was auch die Mannschaft getragen hat vor und nach dem Spiel.
Ja, das mega.
Ist einfach. Sehr, sehr gut und zeigt einfach die Bindung zwischen Fans und Mannschaft und dem ganzen Verein einfach. So, es entsteht ja einfach.
Haben die sich das Banner eigentlich eingesteckt? Hängt das jetzt in der Kabine? Man
weiß es nicht. Dann so drumrum, glaube ich. Das ist groß genug für einmal drum. Nee, ich schätze mal, das Banner war ja in Emden auch schon da. Das, okay. Wurde auch sozusagen beim Super SV Meppen passenderweise hochgeholt sozusagen. Und davor wurde ja auch das Siegerfoto gemacht. Und das ist jetzt das Motto für die ganze Saison. Das ist eigentlich auch das Motto des Lebens eigentlich, Super SV Meppen. Das kann man immer machen und sagen und leben. Von daher, das nehmen wir. Ja, aber ne, Fanmarsch auch alles gut abgelaufen, sage ich jetzt mal, im wahrsten Sinne gut gelaufen, obwohl das Wetter nicht so gut war. Aber es war
wechselhaft.
Okay, auf jeden Fall. Besucht, sage ich jetzt mal, für einen Freitagabend, was immer mal mit Arbeit und genau Wetter da ein bisschen schwierig ist. Aber ich würde schon tippen, mehr als letzte Saison waren es. Das glaube ich auch ein Freitagsspiel, was unser erstes Heimspiel war. Das war sehr, sehr schön. Und auch im Stadion dann halt, wie gesagt, dass da die Mannschaft das T-Shirt auch trägt, das ist schon ein Zeichen.
Beim Auflauf.
Ja, beim Auflauf.
Nach dem Spiel auch direkt wieder angezogen.
Genau, beim Aufwärmen, glaube ich, auch angehabt. Und so finde ich das schon richtig klasse. Zum Spiel. Es gibt eigentlich deutlich weniger zu meckern insgesamt als gegen Emden, weil halt etwas mehr passiert ist, auch ein Gegentor passiert. Das ist vielleicht noch was man bemängeln kann.
Vor allem, weil das halt tatsächlich also quasi genau wie unser 1-0 in Emden, wenn du so willst, aus dem Nichts mehr oder weniger dann rausgekommen ist, schon ein bisschen schockiert warst. Da war die Verteidigung dann komplett umspielt, das war es gewesen. Und dann stehst du da und hast halt einen drin, ne?
Ja, war auch gut gemacht von Lübeck, muss man einfach sagen. Gut, ehrlicherweise, die Vorbereitung war stark ausgespielt, aber dass man einfach drei Mappen da stehen lässt, sich da eben mal durchtankt und dann nochmal den perfekten Pass spielt, davor musst du den einfach umhauen oder halt den Ball abnehmen. Ja, das war ein bisschen ärgerlich gelaufen. Das war Karimani, der bei uns auch mal im Probetraining war und dann nach Chemnitz gewechselt ist, weil ich das noch richtig in Erinnerung habe, war das übrigens vorletzte Saison. Also der war, glaube ich, jetzt auch vereinslos, aber kann mich auch irren. Und in Chemnitz halt auch nicht so viel gerissen. 14 Spiele, 11 Einwechslungen und manche halt, oder viele halt nach der 80. Minute so, das ist ja dann auch ein Zeichen so, dass es dann für den erweiterten Kader einfach nicht gereicht hat. Deswegen ist wahrscheinlich
Lübeck... Nur für den erweiterten Kader gereicht.
Ja, aber für den stark erweiterten, also bist nicht die erste Option für eine Einwechslung, wenn es mal nicht gut läuft oder wenn ein Tor gebraucht wird, so meine ich das. Oder halt, wenn du irgendwas spielerisch
machen willst. Ja, aber technisch ganz, also technisch
war er
auf jeden Fall stark. Ich meine, man hat ja auch so ein bisschen, er wurde dann ja auch zur Halbzeit ausgewechselt. Ich würde mal sagen, stark
gefährdet. Ja, aber aus anderen Gründen nicht
vorgestellt. Ja, genau. Und vielleicht ist das dann halt auch so ein bisschen der Grund, dass er zwar technisch stark ist, aber ja, vielleicht so ein bisschen zu sehr Hitzkopf oder was auch immer, man weiß es nicht genau, aber es war auf jeden Fall, ja, war technisch schon stark, wie er da
drei Mappen
aussteigen lässt. Klar, das sollte nicht passieren, ist dann ja auch Gott sei Dank nicht mehr passiert, aber ja, ich meine, er lässt da drei Mappen aussteigen und legt dann den Ball so halb in den Rücken von uns, in den Lauf von dem Topstürmer von Lübeck und ja, er lässt Pünt dann quasi aussteigen, ja, ist falsch, Pünt kommt halt raus und er schiebt überlegt ins lange Eck. Das war einfach, muss man schon quasi sagen, perfekt gemacht von Lübeck, die eine Lücke, die wir mal angeboten haben im ganzen Spiel, halt eiskalt ausgenutzt haben.
Aber die Lücke war und fairerweise gesagt groß. Sehr groß. Also er hatte viel Zeit halt auch vernünftig zu anvisieren. Deswegen konnte er auch schön ins lange Eck
einschieben. Ja, es war auch nicht
genug Ruhe zum Pendeln.
Es war nicht erkennbar, wer soll in den Zweikampf gehen? Wo ist die Zuordnung? Wer ist jetzt gerade für die Verteidigung im defensiven Mittelfeld gerade zuständig?
Und dann hat es Pünt übernommen.
Ja, Pünt hat, ja, also ja. Ich finde ja, Pünts Rolle ist sowieso eine Erwähnung wert, aber was wir wohl gesagt haben, die Mannschaft lernt aus alten Fehlern. Also in diesem Spiel kann man sagen, gerade die Anfangsphase war quasi ein Spiegelbild auch zu Emden, wo halt auch gute Chancen wieder mal liegen gelassen wurden und nicht gemacht wurden. Torwart war auch richtig stark, muss man sagen. Das war auch nochmal ein Punkt, der sich noch unterschieden hat zum Emden-Spiel. Also da haben wir auch sehr, sehr platzierte Schüsse, die dann bei einem guten Tag halt reingehen und da halt von einem guten Torwart dann gehalten werden. Ein paar Sachen, da muss ich leider wieder Torben ansprechen, haben mir dann wieder nicht so gut gefallen. Ich habe es im Stadion noch als fehlende Entschlossenheit irgendwie mir erklärt, weil wenn du so frei zum Schuss kommst, den Ball aber nicht platziert aufs Tor bringst, sondern auf den Torwart.
Zu platziert auf den Torwart.
Ja, aber nur mittig rein. Das sah für mich, er hat es ja Volley genommen, das haben wir uns heute nochmal in Real Life nochmal angeguckt. Da muss man sagen, ja, der war auch nicht einfach zu nehmen, ist schon richtig. Aber ich fand insgesamt, Getas ist für mich aktuell der erste Kandidat für eine
veränderte Startelf. Er wollte ihn einfach aufs Tor bringen, weil ich glaube, er dachte, oh, wenn ich den aus, weiß nicht, 5-6 Metern aufs Tor bringe, dann ist die Chance, dass er reingeht, halt groß. Hm. Und wenn ich ihn halt nicht vernünftig treffe, dann kann ich, wenn ich ihn mit Druck nehme und er halt nicht perfekt treffe, dann geht er halt, weiß nicht, im zweiten Stock. Und deswegen war wahrscheinlich seine Priorität, den so zu treffen, dass er auf jeden Fall aufs Tor geht. Und
dann
sah es halt ein bisschen unglücklich aus. So
ja, wahrscheinlich.
Zentral und so. Ja, ich sag mal, lasch, wie es war. Ja, es ist schwierig. Ich meine, im Endeffekt, haut er ihn auf die Tribüne. Ja. Dann sagt man, Alter, aus 6 Metern, musst du den Ball doch nur aufs Tor bringen, dann ist er drin. Und deswegen ist es wahrscheinlich, kann man es wahrscheinlich, wenn man das Tor nicht macht, ist es schwer zu rechtfertigen, aber.
Ich meine, fair und ehrlich, man hat halt auch eine hohe Erwartungshaltung, glaube ich, von außen betrachtet auf Torben Detas. Gerade auch als der Meppner Jung, der wiederkommt, der jetzt dann auch Co-Kapitän ist. Ich glaube, also er hat auch innerhalb der Mannschaft schon eine sehr hochgestochene Rolle bekommen.
Das glaube ich auch,
ja. Und ich glaube auch, dass er tatsächlich sehr unter Druck steht. Also ich will ihm da jetzt halt auch noch keinen endgültigen Strick draus drehen, dass er da Dinge nicht gemacht hat. Aber es war natürlich fahrlässig. Ne? Klar, so ein Ding, das musst du eigentlich reinbringen. Und hat jetzt halt nicht funktioniert. Also wenn du sagst, das ist halt mein erster Kandidat für eine Startelf-Veränderung.
Ja, ich wollte es gerade erklären.
Dann unterschreibe ich das, aber darüber reden wir jetzt noch nicht. Das würde ich halt auch noch unterschreiben. Dann würde ich erstmal nochmal
2 Tage abwarten. Nein, ich finde, da müssen wir eigentlich. Ich wäre dafür, wenn er jetzt sozusagen schon rausrotiert. Nicht, weil ich jetzt nicht will, nicht, weil ich ihn nicht spielen sehe, sondern weil ich auch glaube, dass er nicht hundertprozentig fit ist. Und ich hoffe einfach.
Er ist ja schon raus.
Ja, der kommt.
Ist ja schon ausgewechselt worden.
Ja, zweimal recht früh schon. Ja, ich weiß, das wird wahrscheinlich immer noch mit seiner Schulterverletzung zusammenhängen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er bei 100% ist einfach. Und deswegen hoffe ich einfach, dass man ihm auch die Zeit gibt, so in dem Sinne halt auch hundertprozentig fit zu werden. Weil ich habe lieber ein 100% Detas auf dem Platz stehen, als ein 80, 90. Das ist halt so.
Wobei einer, man sieht im Spiel schon, wie technisch
stark er ist. Das ist richtig.
Das war das Problem, die er hat. Das haben wir nun auch mal wieder gesagt, wenn ein 90% DETAS aber besser ist als die Alternative für die Startelf,
ich glaube,
muss halt die 90% DETAS bringen.
Ja, das ist natürlich richtig. Und ich glaube, die Alternative wurde halt verpflichtet als letztes mit Niklas Natsch.
Ja, gut, aber
und der ist wahrscheinlich jetzt ein, zwei Monate. Ich hoffe einfach, dass der jetzt fitter ist und dass der halt spielt, damit ich will auch lieber 90 Minuten DETAS sehen, der dann halt 100% gibt und nicht nur 60 Minuten DETAS. Das ist halt auch so ein Punkt, der ist dann halt, ich sag mal, die ersten 20 Minuten quasi schon ein Spiel entscheiden hätte können.
Zumal es wäre jetzt an der Stelle auch schön gewesen, wenn wir ihn nicht hätten auswechseln müssen, wenn er topfit gewesen wäre, denn dann hätten wir am Schluss Erik Senga mit Ruhe vom Platz stellen können, ne? Wir hatten dann ja keine Auswechslungsmöglichkeit mehr als Senga,
so, mit dem Fuß am Kopf getroffen wurde. Da hast du recht, ja, ich habe gerade, ja, das stimmt, das ist richtig. Ja, das ist halt so dieses Dinge, ich will ihn wirklich nicht zu hart kritisieren, weil wenn er halt nicht fit ist, ist es noch unfairer sozusagen, aber ich möchte auch, ich habe es ja gerade gesagt, ich habe lieber 90 Minuten lang DETAS, der dann halt quasi nicht nur 20 Minuten funktioniert, sondern du kannst nicht 90 Minuten lang so Gas geben wie die ersten Minuten, das kann vielleicht ein Dominik Domröse.
Ja, genau, der macht noch zwei Spiele hintereinander, habe ich immer
auch mit. Ja, ich glaube, den musst du auch in den Bus setzen, sonst rennt der wahrscheinlich immer noch.
Nee, den packst du hinten ran, der läuft hinterher.
Oder so, genau. Ja.
Der damit zieht zur Not. Damit er auch abends müde ist.
Ja, genau. Ja, nee, aber deswegen, da glaube ich halt, dass, wenn wir einen DETAS haben, der die Leistung, die er 20 Minuten bringt, 70 Minuten bringt, dann ist das schon gut. Und wenn ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn der Knoten platzt, dann ist es gut. Deswegen, aber mir ist auch, ich habe auch noch ein bisschen das Problem mit ihm, dass die Aktionen so ein bisschen brotlos sind. Ist jetzt nicht, vielleicht irre ich mich auch, aber und ohne DETAS hätten wir diese Spiele nicht gewonnen, kann schon sein. Aber ich habe immer so das Gefühl, dass die Aktionen, die er macht, zwar sehr gut sind, aber daraus resultiert jetzt kein großer Angriff oder so. Da jetzt mal der Ball erobert und den letzten Pass gespielt oder den Pass vor dem letzten Pass. So ein bisschen der Jonathan Wensing, so ein bisschen der auch DETAS mal locht viel, das auf jeden Fall. Also, ne? Aber für die Offensive ist das noch ein Hauch zu wenig sozusagen. Ja, aber ne?
Den Vorteil, den er hat, halt ist seine Technik, würde ich sagen.
Ja, das auf jeden Fall.
Also technikmäßig meiner Meinung nach aktuell schon
der Fußballer
ist stärkster auf dem Platz.
Okay,
Nach Schmidt. Alto Belli.
Ja, ja, aber ich glaube, fußballerisch ist er die Nummer 1, glaube ich, so, was das angeht. Kann man sagen, ja. Deswegen, da glaube ich auch. Und deswegen will ich halt einfach, dass er fit ist und dass er mehr zeigt. Aber wahrscheinlich, wenn er ein Tor schießt und dann funktioniert das alles besser dann und dann ist die Schuld auch wieder heil auf einmal. Ja. Nee, keine Ahnung. Das ist ja halt nur eine Vermutung. Aber das ist die Kritik, die ich so ein bisschen loslassen wollte und musste. Aber ja, ich hoffe, er straft mich einfach.
Also genau, wenn er jetzt seit Anfang an mit Angst, Schweiß, Perlen auf der Stirn zugehört hat, ist er jetzt, glaube ich, beruhigt. Schlimmer wird's nicht.
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, der ist relativ, relativ abgezockt und
also er ist nicht umsonst Co-Kapitän. Einfach, der kommt mit anderen Erfahrungen wieder nach. Braucht man nicht drüber reden. Der weiß, wie Fußball funktioniert, da steht kein Fragezeichen mehr dran.
Von daher, ja, deswegen ich ein bisschen Kritik muss er abkriegen, aber ich bin auch noch sehr guter Dinge, dass er uns.
Das darf ja auch, wer weiß, wie lange wir in dieser Saison noch was zu kritisieren haben, wenn wir jedes Spiel 5-0 gewinnen.
Ja, ist natürlich richtig. Ja, Julius Pünd haben wir gerade schon angesprochen, leicht veränderte Rolle, deutlich mehr in den Spielaufbau einbezogen. Eine Sache, die man wahrscheinlich gemacht hat, weil man ein Ersin See hier mehr als Dreh- und Angelpunkt der ganzen Mannschaft sehen will, so als Verbindung zwischen zentralem Mittelfeld und Offensive und in der Defensive so ein bisschen Perlen vor die Säue, haben wir gerade schon gesagt. Und jetzt mehr in einer Rolle, wo er mehr Knoblauch sein kann. Also, ne? Nee, deswegen, ich glaube schon, dass das ein Punkt ist. Vielleicht war es im Ende auch schon so, das habe ich vielleicht einfach nicht richtig gesehen, dass das Pünti da auch schon spielaufbaumäßig viel getan hat, aber zumindest im Heimspiel habe ich das so noch nie gesehen, dass wirklich der Torwart so weit vor dem Tor die Anspielstation ist und einleitet und so. Hat mir gut gefallen.
Was mir jetzt besonders gut daran gefällt, es organisiert mir kein Herzklabaster, weil also ich habe da echt immer schwer dran zu kämpfen, wenn der Torwart so weit aus dem Tor steht. Aber der macht das für mich sehr gut jetzt mittlerweile, weil er halt sehr zügig auch den Weg zurück zum Tor findet, sobald er seinen Einsatz hatte. Und deswegen bin ich da sehr fein mit.
Ja.
Also, weißt du, so wenn ich da an die alten Zeiten denke, an Erik und sowas, also der hat sich sehr viel Zeit gelassen, bis er dann irgendwann wieder zwischen seinen zwei Pfosten stand, da hat er gedacht, meine Fresse, da braucht da vorne noch was daneben geht und dann ist hier richtig die Hütte am Brennen. Und er macht da den zügigen Rückmarsch und dann ist das auch in Ordnung für mich. Dann
kann ich damit leben. Ich finde das auch gut, dass wir so, ich sag mal, den Spielaufbau mit einem Dreieraufbau, aus einer Dreier Abwehrkette raus mit zwei Innenverteidigern haben. Das hatten wir ja schon zu Drittliga-Zeiten schon sehr, sehr häufig. Das hat aber halt immer ein defensiver Mittelfeldspieler übernommen. Und jetzt hat es Pünti übernommen, weil er wahrscheinlich auch technisch gut genug ist für sowas.
Und machen wir uns nichts vor, ne? Im Laufe der Saison wird ihm auch relativ langweilig zwischen seinen zwei Pfosten werden, sonst wäre sonst nichts zu tun.
Ja, das nochmal mit dem, was du vorhin nochmal gesagt hast, wir müssen einfach so ruhig bleiben und so.
Ja,
okay, du lässt dich anstecken.
Lass mich doch mal ein bisschen Euphorie raushauen.
Bin ich okay. Nee, und ich finde halt schon, man sieht auch einfach, wie sich alles so ein bisschen weiterentwickelt und wie an Stärken so gearbeitet wird. Wenn dann aber so ein Ball vielleicht mal, ich sag mal, ein langer Ball oder ein Pass auf den Flügel vielleicht mal misslingt und dann fällt das Gegentor, dann redet man da wahrscheinlich ein bisschen anders drüber, aber ich bin absolut noch euphorisiert.
Ein paar Mal misslungen ist das ja schon, dann ist der Ball halt ins Ausgerutscht. Da gab es ja auch,
das ist ja nicht so
also dass das noch nicht hundertprozentig zusammen, dass das noch nicht hundertprozentig
ausgearbeitet klappt, funktioniert.
Ja. Hat man jetzt gegen Lübeck auch ein paar Mal gesehen, wo ja, weiß nicht, Pünti den Ball nach außen spielen wollte und dann Haritonov oder Domröse halt ein bisschen überrascht waren und sagten,
den
wolltest jetzt auf mich spielen, dann spiel doch
so, weiter nach vorne.
Wo man genau gesehen hat, okay, da hat die Abstimmung noch nicht hundertprozentig gepasst, aber
gut. Ja gut, ich meine, alles ungefährdet, aber.
Ja, genau, das ist nämlich, wenn der Ball jetzt ausgeht, bin ich dann noch d'accord mit, wenn der Ball halt zu einem Gegner im Fuß geht und der macht dann so einen Lupfer und der geht dann rein oder fast rein, dann kriege ich eher Probleme mit sowas. Aber ins Aus denke ich immer so, das ist noch in Ordnung. Dann hast du immer noch genug Zeit.
Dann hast du halt in dem Sinne durch den Spielaufbau halt nichts gewonnen. Dann hättest du
ja
auch einfach nach vorne pöllen können.
Ja.
Und so, das ist ja so ein bisschen, das Ziel ist ja, ich sag mal, ruhig aufzubauen, dann quasi mit 3-5-3.
5-5-5.
Also man will ja dadurch, dass man mit der Dreierreihe mit Pünkt aufbaut, einen Mann mehr im Mittelfeld haben und dadurch quasi die Überzahl herstellen. Und ja, das klappt, wie du schon sagst, das klappt eigentlich ganz gut und ist auch die richtige Wahl, weil man halt gegen fast alle Mannschaften eigentlich spielerisch im Vorteil sein sollte, ist es halt, ja, umso besser, wenn man dann auch noch zumindest eine Gleichzahl hat und nicht einen Mann zurückgezogen hat und dadurch direkt ins 1:1 muss, sondern dass man dann das spielerisch im Zusammenspiel halt lösen kann und sich nach vorne arbeiten kann. Das hat man ja auch immer wieder probiert. Man hat sehr, sehr oft den Ball wieder, also selbst wenn man schon an der Strafraumgrenze war, hat man den Ball quasi übers Mittelfeld wieder in die Abwehrreihe gespielt und hat gesagt, so Lübeck, hier liegt der Rückstand, jetzt kommt mal ein Stück raus, damit wir vernünftig aufbauen können. Und man hat es halt immer wieder probiert und ja, hat sich damit halt auch gute Chancen oder halt dann halt in unserem Fall dann Standards rausgearbeitet. Und
das System haben sie ja quasi auch einfach während des ganzen Spiels beibehalten und nicht verändert. Und das hat sich ja auch direkt ausgezahlt, weil auch wenn du in Rücklage dann warst, mit Pausenpfiff hat ja Mika Schumacher uns dann noch erlöst, in die Pause geschickt.
Ja, war auch ein wichtiger Punkt, ja.
Und wir hatten vorher schon gesagt, psychologisch wäre das sehr wichtig, wenn er so eben vor der Pause fällt. Und genau den Gefallen hat er uns auch getan.
Ich habe in der ersten Halbzeit immer noch gesagt, ich bin auch immer noch der Meinung, wir führen noch zur Halbzeit. Das hat nicht ganz gereicht. Aber wir waren, das zeigt ja auch schon, wenn das so überschwappt und nicht einfach nur Quatsch ist. Manchmal sagt man das ja dann auch so, ja, du bist zwar klar unterlegen, aber willst dann noch irgendwie führen. Aber es lag immer in der Luft, dass wir eigentlich hier das Spiel fast nicht verlieren können, weil wir so klar besser sind, wenn halt das Ding irgendwann reingeht. Das war die einzige Sorge, die ich dann auch hatte, dass der Torwart halt einfach über 90 Minuten lang so stark bleibt.
Der Klassiker, wir schaffen es nicht.
Ja, genau, halt Chancenverwertung. Das war in dem Jahr auch schon und letzte Saison auch schon der Punkt. Das ist das Einzige, wo wir noch nicht so hundertprozentig dran gearbeitet haben. Obwohl die zweite Halbzeit dann natürlich besser war.
Ja.
Nee, aber das 1-1 auch Stumacher mit dem Kopfballtor, ist ja absurderweise eigentlich seine größte Schwäche, das Kopfballspiel, obwohl er 2 Meter irgendwas groß ist. Aber da hat er es richtig stark gemacht, am zweiten Pfosten schön gegen die Laufrichtung vom Keeper geköpft. Nach
Flanke. Hat sich auch erstmal quasi dann, ich glaube, das war eine einstudierte Variante.
Das kann sein,
Wensing war es,
glaube ich. Wensing hat, glaube ich, den Pass gemacht. Vorher Haritonov den Ball so ein bisschen abgeschirmt, auf die andere Strafraumseite gebracht. Das, glaube ich, könnte sein.
Dass und dann mit dem Kopf quasi quergelegt. Auch, ich sag mal, den hätte man auch theoretisch aufs Tor bringen können. Wäre halt eine Position gewesen, aus der du eigentlich nicht treffen kannst, und dann die Übersicht zu haben, den per Kopf auf den zweiten Pfosten querzulegen auf Schumacher, war auch schon, ja, perfektes Auge, perfekt die Situation erkannt und
ja,
quasi das Beste daraus gemacht.
Ja, auch wieder so ein Punkt, der zeigt, Mannschaft ist reifer geworden, in der 45. Minute mit Rückstand trotzdem noch solche Übersicht und Ruhe zu behalten, das ist schon,
ne, ja, stark. Ja, und auch diesen Willen trotzdem noch, trotz letztens 45. Minute ist noch zu haben und nicht zu sagen, ja komm, jetzt gehen wir erst in der Halbzeit, dann kommen wir frisch raus, sondern der Biss ist trotzdem da und du machst
ja
das Ding noch.
Ja.
Und das haben wir in den vergangenen Saisons anders erlebt.
Ja, das stimmt, das kann man so sagen. Ja, und zweite Halbzeit, ich weiß gar nicht mehr, wann das 2-1 gefallen ist, irgendwie so um die 59. Minute oder so, aber es war vorher auch schon klar, also Lübeck hat ja gewechselt. Ich überlege gerade, ob die auch noch irgendwie eine gute Aktion in der zweiten Halbzeit hatten. Ja, oder ob die jetzt, ich meine halt, wir waren halt über die ganze Halbzeit überlegen, aber ob Lübeck auch irgendeine gute Phase hat, überlege ich jetzt mal, aber fällt eigentlich keiner ein, ne? Wir haben eigentlich das Heft des Handels weiterhin, wir haben das Momentum weiter mit in die zweite Halbzeit genommen, trotzdem, dass nicht gewechselt wurde, sag ich jetzt mal.
Wir waren zu jeder Zeit einem weiteren Tor näher als Lübeck.
Genau.
Muss man einfach sagen, egal ob es dann irgendwann 2-1 stand oder 3-1 stand.
Ja, die Distanz hat sich sogar meiner Meinung nach noch verkürzt. Also nach dem 2-1 hast du schon gemerkt, der Antrieb von Lübeck logischerweise irgendwie schon geringer geworden.
Ja.
Obwohl du dann ja im Zweifelsfall für deinen Punkt noch kämpfen musst. Und mit dem 3-1, da hingen die Schultern dann so richtig runter, hatte ich das Gefühl. Da bin ich auch noch rausgegangen und gesagt, jetzt geht er dir 5-1 aus. Da haben sie mich leider noch ein bisschen enttäuscht. Aber
wäre es wahrscheinlich auch, wenn einer hat die Schulter nämlich nicht hängen lassen. Das war, glaube ich, der Kapitän von Lübeck, Marvin Thiel, glaube ich. Der, wenn man sich die Relegation Havelse gegen Lok anguckt, da gab es eine ähnliche Szene, wo ein Foulspiel richtigerweise mit Rot gehandelt wurde. Da hat der Schiedsrichter sich überlegt, na, Lübeck liegt am Boden, da muss ich Gnade vor Recht ergehen lassen. Oder keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat, aber Ball war eine halbe Stunde weg und er springt quasi mit beiden Beinen voran in Wensing, war es, glaube ich, rein. Und da nicht Rot zu geben, ist einfach absurd, falsch, keine Ahnung, was. Da gibt es keine Erklärung für, warum das gelb ist, nur. Aber ja, Lübeck hatte sowieso Glück, dieses Spiel nicht mit 10 oder 9 Mann zu beenden, von daher.
Auch das war ja
irgendwie nach der Leistung
wieder schwierig. Nach der ersten Stunde hatte Lübeck, glaube ich, schon 3 gelbe Karten
oder so.
Da war auch irgendwie schon die Ansage, das geht hier nicht 11 zu 11.
Ja, das hat sich auch.
In der Halbzeit war mir ganz klar, die 23, der Kanimari, der fliegt noch vom Platz. Gut, das.
Und die 9 war auch schon scharf dran.
Ja, 100%. Stimmt, der hat ja Pünd nochmal umgehauen und danach, glaube ich,
erst. Ja, wo du dich da dann auch schon gefragt hast.
Aber gut, als Stürmer kannst du dich relativ einfach zurückhalten in der Stelle. Ich sag mal, aber der Kanimari, die waren halt auch im Spiel so unterlegen, dass du dir das halt im Mittelfeld auch nicht erlauben kannst, dann halt.
Ja, da so musst du mal ein taktisches Foul ziehen.
Genau, und sowas, so einen Zweikampf zu verlieren. Und dementsprechend war das eigentlich klar, dass das gelb-rot werden wird. Oder ja, so haben sie halt gesagt: Ja, komm, wir wollen mit 11 Mann beenden. Ja.
Wir haben sowieso keine Kaderbreite, dann dürfen wir keine gelbe.
Ja, aber gut, am Ende haben sie dann halt auch, also wahrscheinlich ist deren Qualität halt auch nicht 1:1, was die Bank und die Startelf angeht. Nee, und dementsprechend hat deren Qualität in der zweiten Hälfte auch nachgelassen. Ja, und das hat man im Spiel halt auch wohl nochmal weiter gemerkt. Deswegen, wie gesagt, waren wir halt dauerhaft einem weiteren Tor näher als Lübeck dem Ausgleich, Anschluss, was auch immer, dann und
vielleicht wahrscheinlich auch 1-1 hochzufrieden, wenn du da aus Mappen zurückfährst.
Ja, die wären mit jedem Ergebnis wahrscheinlich dann zufrieden gewesen.
Ja. Also. Wie das 2-1 dann gefallen ist, war dann auch schön auf jeden Fall. Ich habe es im Stadion nicht gesehen, weil ich mich noch sehr gefreut habe, dass auf den Banden die Aufstiegsreform eingeblendet wird und die Vereine, habe ich noch gesagt, ah hier, guck mal, Aufstiegsreform Tor. Okay, gut, dann war es halt so. Ja, es war eine Ecke von See hier und ein hereinspringender Julian Ulbricht, der das Ding quasi mit aller Wucht ins Tor befördert hat. Also ein Tor nach Ecke. Auch etwas, was es die letzten Jahre nicht mehr so häufig gab.
Direkt sogar,
Direkte Ecke, stimmt. Ja,
ja, letzte Saison ist ein bisschen besser geworden.
Ja.
Aber auch perfekt einfach. Ich meine, er kommt da so reingesprungen. wenn der Ball aufs Tor geht, ist er absolut unhaltbar. Es sei denn, halt, wie gesagt, aus Versehen. Aber selbst dann wäre der Torwart eher mit ins Tor geflogen, glaube ich, so viel Wucht, wie er den dahinter gebracht hat.
Ja.
Also richtig, richtig klasse, wie ja, muss einstudiert auch gewesen sein. Ich glaube, dass so.
Wie er, so, bringt den so wie er sich in den Strafraum reinarbeitet,
meinst du? Ja, ich meine, weil er halt mit so viel Wucht kannst du halt, glaube ich, nicht auf gut Glück hinspringen, sondern du musst halt wissen, oh, der Ball soll da hin, da ging er hin.
Ja.
Und ja, dann war er halt drin.
Dann war er drin. Wie 10 Minuten später oder so, das 3-1. Ich glaube, dazwischen waren nicht mehr ganz so viel, was war da, aber.
Dazwischen waren halt ein paar Wechsel.
Ja, dreifach Wechsel nach dem 2-1, ja. Auch schon eine interessante Ansage. Aber
Zeit für Engelmann, hat man dann gesagt.
Genau.
Ich glaube, das war noch, die Wechsel wurden sich noch mit Stand 1-1 überlegt.
Ja,
ich dachte, komm, wir müssen jetzt, wir wollen jetzt richtig auf Offensive gehen. Und gut, dann fuhr ja das 2-1 und dann haben sie gesagt, ja komm, bevor ihr jetzt alle wieder hinsetzt, wechseln wir halt trotzdem.
Macht jetzt, machen wir trotzdem. Jetzt sind wir ja vorne, jetzt passiert ja auch nichts.
Was soll hier noch ein passieren?
Lübeck machen wir trotzdem lang oder machen wir weiterhin lang.
Lübeck hat sich beim 3-1 selber lang gemacht, glaube ich. Also der Außenverteidiger, der in Zweikampf mit Olli Schmidt geht und einfach, keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Er wollte halt unbedingt einen Foul gegen sich bekommen. Aber Schiri hat sich gedacht, du, ich pfeife hier wirklich alles, aber die Lächerlichkeit kann ich leider echt nicht pfeifen.
Das war, ich meine, war auch absolut ersichtlich. Er trifft halt ganz klar den Ball, klar, dann so ein bisschen Körperkontakt war dann halt da, aber er hatte halt so klar den Ball erst gespielt und quasi sich vorgelegt für an der Grundlinie lang.
Ja.
Das war halt einfach kein Foul.
Nee. Da müssen wir müssen ein bisschen vorsichtig auch noch sein. Ich erinnere mich halt auch noch an eine sehr schöne Flugszene von Olli Schmidt, der dann das Foul aber bekommen hat.
Ach so, okay, wann war das denn? Da kann ich so gar nicht dran.
Weiß ich nicht, irgendwann später nach der 80. auf jeden Fall.
Ja. Ja, gut.
Also er war doch hier quasi vor unseren Füßen da, oder?
Ja, so. Ja.
Weißt
ich,
du noch?
Ja, ich, so halb erinnere ich mich, aber ich habe jetzt nicht
irgendwie... Auf jeden Fall so gezogen. Ja, gut, das hat funktioniert, wie auch immer.
Okay, ich hab keine Szene danach mehr irgendwie abgespeichert als irgendwie Schwalbe oder irgendwas, was wir dann...
Schwalbe, aber,
ja, also, aber er viel hat draus
sehr,
gemacht
sehr gerne und so. Okay. Dieses Foul haben wollen. Sehr Foul
angenommen.
Gerne.
Ja, das kann tatsächlich sogar sein, ja. Das will ich nicht verstehen. Aber gut, Schmidt an der Seitenlinie holt sich den Ball, läuft... unbedrängt Richtung Grundlinie, legt dann quer auf Ulbricht, der aus
den Ball
fast übers Tor haut.
An die Unterkante der Latte haut.
Das hätte auf jeden Fall eine Kiste Bier gekostet, wenn er den noch irgendwie drüber gesetzt hätte. Aber gut, kann man mal so machen. Und so 3-1, das Spiel war durch. Jetzt auch wirklich, also ja, da
Lübeck hat ja... endgültig durch, weil es nicht mal nochmal irgendwie einer vielleicht durchrutscht.
Ja, wollte ich gerade sagen, Lübeck hat ja aus einer Chance ein Tor gemacht. Wenn sie jetzt aus der zweiten Chance das zweite Tor machen, hätten sie mal verloren.
Ja, dann hast du auch gemerkt, wir haben dann auch ein bisschen hergetingelt, immer die Räume wieder großgezogen, ne? Lübeck immer wieder anlaufen lassen, um sie dann wieder sagen, haha, verarscht.
Ja, so ging
das dann halt die letzte Viertelstunde quasi, ne?
Die Flügel, die ja so ein bisschen das Sorgenkind im Meppener Spiel sind, haben eigentlich alle sehr, sehr gut funktioniert. So Domröse ja marschiert und gelaufen wie bekloppt. Ja, halt eine starke Aktion auch gehabt oder einen Torschuss gehabt, der leider daneben ging, weil das auch so ein Ding nach dem Spiel oder wenn du es in den Highlights anguckst, sagst du dir, wahrscheinlich wäre es cleverer gewesen, kurz abzustoppen und querzulegen. Aber im Laufe des Spiels stand da auch 0-1. Da willst du den Ball aufs Tor bringen, du willst deine Mannschaft nach vorne bringen. Von daher da kein Vorwurf so, geht dann aber relativ deutlich am Tor vorbei. Aber ist vielleicht so eine ähnliche Szene wie mit Detas halt, ne? Das kann man dann auch so bewerten und anders bewerten. Also manche bewerten das so, manche bewerten das so. Ja, keine Ahnung. Aber Domröse auf jeden Fall Arbeitstier. Schmidt nach der Einwechslung unfassbar Qualität reingebracht. Und ja, das Spiel hat sich auch wieder ein bisschen verändert mit mehr Engelmann vorne und Ulbricht mehr so auf der 10. Sehe hier dann auch noch etwas zurückgezogen, mehr wirklich so Spielmacher-Qualitäten und den Laden dann insgesamt so quasi organisiert. Und ja, Haritonov hat mir auch sehr gut gefallen, Mistner sowieso auch. Die Flügel, deswegen sei das nochmal erwähnt, sind für mich jetzt auch kein großes Sorgenkind mehr. Natürlich die Frage, du hast jetzt Niklas Natsch noch geholt. Wenn du den jetzt noch, wenn der sich in die Startelf reinspielt, musst du.
Das ist ja noch die große Sorge, ja.
Ja, dann könnte es halt so sagen, wir haben jetzt einen, der ist einer für die Startelf, wen willst du rausnehmen? Ne? Haben wir ja gesagt, wahrscheinlich wäre Detas dann der erste, für mich zumindest. Aber wenn oder wenn auf den Flügeln vielleicht mal irgendjemand ausfällt, dann wird es auch ein bisschen schwieriger. Aber gut, das sind so Sachen, da müssen wir uns jetzt zum Glück noch nicht mit befassen.
Aktuell ein Luxusproblem.
Ja, sind alles Luxusprobleme, glaube ich auch, weil das wird auch, glaube ich, wo funktionieren. So. Das hat man, glaube ich, im Testspiel auch schon gesehen, wer wie wo dann auch mal reinkommt als Ersatzmann.
Ja, erstmal muss man ja auch gucken. Ich meine, wir werden, die Saison ist ja noch jung, wir werden
ja, nicht... Das, ja, Verletzungen kommen dazu, Sperren kommen dazu, vielleicht Formtief und sowas alles. Kann alles mal kommen, ja.
Da brauchst du so einen etwas breiteren Kader auf jeden Fall. Und ja, deswegen ist das schon nicht verkehrt, wenn wir mit Schmidt genau das haben, was wir ja Lübeck vorhin so ein bisschen quasi
angesprochen haben, ja.
Genau. Vorgeworfen haben, dass die Breite halt nicht mithalten kann, was die Qualität angeht. Und deswegen, das braucht man halt einfach, wenn man mitspielen will.
So ist es. Ja, aktuell spielen wir nicht um die Meisterschaft mit. Wir stehen nämlich noch immer noch hinter Jeddelo 2.
Wir stehen hinter Jeddelo 2.
Ah. Ja, die haben 3-1 gegen Oldenburg gewonnen, was ja scheinbar easy peasy ist, in Oldenburg zu gewinnen.
Schön, der Trainer schmeißt den Jeddelo hin. Wir haben es immer nicht geschafft, Erster zu sein.
Was?
Dann hat Oldenburg jetzt ein 0.
Oldenburg hat 0, genau. Ja, also Jeddelo hat 3-1 in Oldenburg gewonnen und 3-2 gegen Altona. Wir haben 1-0 gewonnen und jetzt 3-1. Also sind wir Punkt- und Tordifferenz gleich, aber weniger Tore geschossen. Heißt, wir stehen hinter Jeddelo 2. Abschiedskampf können wir schon mal ausrufen an der Stelle. Nee, aber die großen Konkurrenten sind tatsächlich Phoenix Lübeck.
Was sagen, also der Biniermann noch erfüllter seinen Auftrag nicht.
Ja. Phoenix Lübeck, den besten Regionalliga-Start, seit es diese Liga gibt, seit 2012 in dieser Form. Niemand hat in 2 Spielen 10 Tore gemacht. Müssen damit wohl auch Erster sein. Drochtersen hat ja das erste Spiel 5-0 gewonnen und jetzt gegen Dings 3-1 gewonnen, gegen Emden. Und Phoenix hatte das Erstspiel 5-2 gewonnen und jetzt 5-1 oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall, es ist. Die Konkurrenz an der Spitze ist da. Mit Phoenix konnte man jetzt meiner Meinung nach nicht so ganz rechnen, aber hat man letzte Saison auch nicht mit gerechnet. Die waren aber auch eine gute Rolle gespielt. Also, die können wohl. Ne? Auch immer Umbruch können die auch wohl. Das wird immer da gut kompensiert, scheinbar. Schauen wir mal, wie es dann. Die sind ja dann gegen Ende eingebrochen. Drochtersen jetzt schon gut gestartet, waren letzte Saison auch in der Rückrunde stark, wenn ich mich recht entsinne. Dann kommt vielleicht auch Oldenburg nochmal hoch. Kickers, mit denen wird auch zu rechnen sein, auch wenn sie jetzt 0 Punkte haben.
Oldenburg muss ja jetzt erstmal demnächst zu uns.
Da, genau, dann gibt es also wieder auf den Sack.
Gibt es ja wieder Region.
Okay, gibt es ja. Auf den Sack, genau. Ich habe im Forum die gewagte These rausgehauen, dass wir ausverkauftes Haus gegen Oldenburg haben, wenn wir gegen Lübeck hoch gewinnen. Ich gebe mich auch mit einem neuen Regionalliga-Rekord zufrieden. Da bin ich kompromissbereit
natürlich. Der da wäre?
Fünfstellig.
Also reicht die 10.000 reicht, oder was?
10.000 reicht easy.
Das schaffen wir.
10.000 reicht easy. Weil der letzte Rekord,
das ist ein Freitagabendspiel,
genau. Und das letzte Spiel war halt gegen Oldenburg letzte Saison. Da haben wir 9.820 oder sogar.
Genau die 10.000 verpasst.
Genau, zum Glück auch, muss man sagen, weil dieses Spiel.
Wie viele Dauerkarten mehr haben wir verkauft?
Reicht das noch? Ich glaube, ehrlich gesagt, wir haben weniger Dauerkarten verkauft als letzte Saison, weil kein DFB-Pokal mehr mit drin war. Aber ungefähr gleich, würde ich mal
sagen. Sind wir nicht knapp mehr sogar? Habe ich die 2750 zu 2,8 oder so?
Ja, 2.800 haben wir verkauft. Stand letzte Chance, DFB-Pokal-Karte zu kriegen. Am 11. Juli waren 2.760, also 40 weniger, als wir jetzt Stand vor ein paar Tagen haben.
Okay.
Also es ist ungefähr gleich, würde ich mal so sagen, was schon eine überragende Zahl ist, halt ohne halt HSV-Event-Fans im Stadion zu haben.
Ja.
Ist das schon wirklich stark und immer noch ein klares Zeichen. Die Fans glauben daran, dass die Saison was geht. Oder sind halt leidensfähig, das kann man in beide Richtungen drehen, wie man möchte.
Ich bin mir sehr sicher, dass es Nummer 1 ist. Weil.
Also, ich natürlich auch.
Spoiler-Alarm, sollte das irgendwie in die Grütze gehen, dann reden wir von anderen Dauerkarten.
Ja, weiß ich nicht. Kann sein, aber erstens geht es das ja nicht, das haben wir ja heute schon ausgearbeitet. Und zweitens glaube ich auch irgendwie, dass.
Das ist eine multiversale Frage, die ich da gerade in den Raum werfe.
Ja, am besten gewinnen wir jetzt gegen Altona, sind dann. Nahe Tabellenführung oder können dann zumindest gegen Oldenburg am Freitag Tabellenführer werden.
Ja, das
dann,
ist das
dann ist auf jeden Fall, sind auch noch mal ein paar Eventis mehr da, die dann ein bisschen weiterrufen wollen.
Richtig. Ja, ich glaube, das Altona-Spiel ist, ja, aber doch, ist es wahrscheinlich ein Punkt zu sagen, wir können Freitag Tabellenführer werden, das ist schon wichtig, glaube ich, für die Psyche. Aber ich habe das Altona-Spiel aus meiner Rechnung so ein bisschen rausgenommen, nicht, weil ich denke, dass wir da locker hoch gewinnen, weil Altona hat es
anderen Verein. Wir gehen auch nicht hoch gewinnen.
Nee,
sind wir mit 3 Siegen gestartet.
Ja.
Ich gehe jetzt einfach auch mal davon aus, dass Drochtersen oder Lübeck oder beide jetzt auch nicht unbedingt patzen. Also wir werden nicht als Tabellenführer in das Derby gegen Oldenburg gehen.
Das kann sein, ja.
Aber zumindest, weil es ja ein Freitagabendspiel ist, mit der Aussicht, wir können Spitzenreiter werden. Und das, wie gesagt, wenn man das vernünftig vermarktet, denke ich, kann man da vielleicht nochmal, es müssen ja nur ein paar zusätzliche sein, die dann vielleicht die Zuschauerzahl über die 10.000 schaffen. Ja.
Also jede Clique bringt nochmal einen mit, dann haben wir so.
Ja, richtig. Nee, ich wollte nur sagen, ich hatte Altona aus meiner Rechnung halt rausgenommen, weil ich glaube, dass Heimspiele immer wichtiger sind als Auswärtsspiele. Und dass so ein Auswärtsspiel, selbst wenn es nicht läuft, wenn es nur ein Unentschieden ist oder tatsächlich man verliert. Es ging Altona echt nicht wäre nicht ungewöhnlich, weil die haben ja das erste Spiel 2-1 gewonnen gegen Norderstedt. Sah zwar, wie man hört, auch mit dem überragenden Torwart und jetzt halt gegen Jeddelo, glaube ich, zweimal geführt und 3-2 verloren oder zumindest 2-2 nach 90 Minuten stand und dann hat man in der letzten Minute ein Gegentor gekriegt. Also ein bisschen ärgerlich gelaufen, aber die können die Liga wohl aufmischen, die können vielleicht auch sogar drinbleiben. Ist ja bei Aufsteigern in der Regionalliga immer so, dass die eigentlich sich relativ schnell wieder verabschieden. Aber da sehe ich Altona, ehrlich gesagt, noch so ein bisschen, auch so ein bisschen als Traditionsverein, vielleicht bin ich da auch ein bisschen geblendet, noch etwas besser als den HSC, auch wenn das natürlich auch ein, ehrlich gesagt, ein traditionsreicher Club ist, aber irgendwie verbinde ich mit Altona irgendwie noch ein bisschen mehr, ja, Tradition und irgendwie.
Der Name klingt noch
Ja, irgendwie schon, wahrscheinlich, weil wir auch schon mal gegen die gespielt haben.
Selbstverständlich.
Ja, klar. Und gegen HSC wahrscheinlich auch irgendwann mal, aber irgendwie ist Altona, ist mir irgendwie noch im Hinterkopf und löst immer noch irgendwas auf.
Ja.
Gut, nächstes Auswärtsspiel.
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann wir das letzte Mal so positiv einen Saisonstart besprochen
haben. Wann haben wir jemals zwei Spiele zu Beginn gewonnen?
Ja, ich erinnere mich nicht.
Ich kann mich entsinnen. 2016-17, als wir aufgestiegen sind. Ja, wann sonst mal? Da haben wir die ersten 9 Spiele gewonnen.
Da haben wir aber nicht darüber gesprochen.
Das kann sein. Zumindest nicht in so ein Mikro rein.
Nicht in so ein Mikro rein, auf jeden Fall. Ja, sonst, ich habe auch damals vermieden, mit dir zu reden.
Ja, verständlich. Tue ich heute eigentlich immer noch.
Ja, aber
zumindest also gleich, wenn wir mit Mario Party fertig sind.
Oh, ja. Gut, wenn ihr wollt, dass wir das auch aufnehmen, dann.
Ja, also es ist auf jeden Fall mal eine andere Art der Saisonstartfolge, muss ich sagen. Echt positiv. Zu dritt auch. Auch sehr schön gewesen.
Fand ich auch sehr schön.
Jetzt, wie gesagt, Auswärtsspiel in Altona am nächsten Samstag und dann wartet das Freitagabendspiel in Neuenbüschen auf uns und ich vermute, wir hören uns auch erst danach wieder, denn eine gesellschaftliche Geflogenheit verpflichtet mich dazu leider, dass ich auch das nächste Auswärtsspiel nicht sehen kann. An dieser Stelle, Tina, alles Gute zum 40. Geburtstag. Frühshoppen ist eine super Idee.
Grundsätzlich, ja. Aber Fußball gucken und Frühshoppen ist noch eine bessere Idee, habe ich gehört.
Das kriege ich wahrscheinlich nicht durch. Aber gut, wir gucken mal. Also spätestens nach dem nächsten Halbspiel hören wir uns auf jeden Fall wieder und hoffen, dass wir dann wieder über Minimum 9 Punkte reden. Also Oldenburg können wir auf über 3 wieder draufrechnen,
wenn sie nicht bekommen haben. 6 Punkte spielen.
Bin
ich dafür.
Schön, dass ihr zugehört habt und unten steht der Paperlink, gebt Kommentare ab, gebt uns Like, Sterne.
Ja,
und
sagt uns, wer hat ein 100-jähriges Hochzeitstag miterlebt. Genau, das was mich am meisten interessiert.
Wer hat das Höchste?
Ja, genau.
Das
Highscore-Ranking. Das wird in der nächsten Folge natürlich auch dann preisgegeben.
Bitte nur ganze Jahre, danke.
Nee, Knoblauch oder was war das?
Genau.
Wenn du noch irgendwie...
Es gibt auch, habe ich natürlich gesehen, es gibt auch noch Aluminium. Finde ich jetzt natürlich. Das war auch so eine ungerade
Zahl. Das passt ja auch zum Fußball quasi.
37,5.
Auch nicht schlecht.
Ohne Witz.
33 ein Drittel übrigens, also derjenige, der 33 ein Drittel Jahr auf Heirat ist, möchte ich bitte, dass er schreibt, ich habe Rankic ein Drittel Hochzeitstag.
Achso. Jetzt auch logisch, weil es ein Dritteljahrhundert. Deswegen 33 ein Drittel.
Ich dachte,
das passt mit Aluminium dann nicht. Aber vielleicht
ich hatte gedacht, dass das muss aus dem Emsland kommen oder aus unserem Raum, aus Norddeutschland, weil man braucht einen Grund zum Saufen,
Ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht. Wir sind da jetzt nicht tiefer reingeschrieben. Der Podcast ist vorbei, wir reden noch kurz auf Topic weiter. ob bei uns tatsächlich der 30-Jährige auch Perlenhochzeit ist, weil bei uns ist ja 10-jährige Hölzerne, im Rest von Deutschland ist schon 5-jährig Hölzern, also in vielen anderen Bereichen. Ne?
Oh, okay.
Also wir haben,
da hält man nicht so lange durch. Höre ich wohl
raus. Also in dem, wo ich jetzt hier noch drauf bin, ist 10-jährig Rosen.
So, siehst du, genau, das ist nämlich. Und bei uns ist es wirklich halt 10-jähriges Hölzern.
Ihr hört übrigens Lutz, den Menschen, den ich kenne, der 10 Jahre verheiratet ist.
Ja, genau.
Ist er 10 Jahre? Ja. Bist du schon 10 Jahre verheiratet?
Also,
genau, in der letzten Folge noch gesagt, ich kenne keinen, der 10 Jahre verheiratet ist. Ja. Wo ich dann auch sagte, okay, wir kennen uns also nicht mehr.
Ja, das war... So viel zu dem Thema. Deswegen ist Lutz heute auch dabei.
Ja, ich bin nur deswegen.
Er ist zu Hause rausgeflogen.
Genau.
Ja, genau.
10 Jahre reichen.
Nee, in 9 Jahre 355 Tage verheiratet.
64, ja.
Ja, von mir aus.
Keine Ahnung. Also ich wollte nur sagen, ich habe dann nämlich für die hölzerne Hochzeit ein Geschenk gesucht bei Amazon, überall scheint halt 5 Jahre drin. Ich so, nein, ich brauche so ein Ding mit 10 Jahren drin. Das war schwierig. Ist egal. Off-Topic zu Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hören jetzt hier
auf. Wir steigen übrigens auf. Super SV-Mappen.
Yeah, yeah, yeah. Tschüssi.